Wir wollen heute uns unterhalten über ein, finde ich, total spannendes Thema, an dem ich immer wieder auch selber persönlich rumnage und ich ganz viele Menschen erlebe und sehe, die an dieser Stelle auch Themen haben. Und vielleicht geht es dir genauso. Wie geschieht eigentlich geistliches Wachstum? Vielen Dank, Denise, für die Schuhe. Und man könnte ja denken, das funktioniert einfach so. Erst ist man klein, dann ist man mittel. Und dann ist man groß. Und irgendwann ist man noch größer. Und es funktioniert hier so richtig schon linear, Wachstumskurve. Ja? So wie irgendwelche Bakterien wachsen oder meine Frau hat Influenza. Ja, die Influenza ist bei ihr so gewachsen. Es geht immer nach oben und irgendwann denkt man, naja, egal. So, wie geschieht eigentlich geistliches Wachstum? Wir denken immer, das geht immer in eine Richtung. Ich habe euch mal so ein paar Bibelstellen mitgebracht, wo man feststellt, irgendwann gibt es da immer wieder mal Probleme. Elia, ja, tolle Geschichte, Feuer fällt vom Himmel, absolut mega, ja, die größte Geschichte aller Zeiten. Der hat einen Altar gebaut aus Steinen, hat da hunderte Liter Wasser drüber kippen lassen und dann hat er gesagt, und Gott, jetzt, und bam, waren die Steine weg und das Wasser weg. Und man denkt sich, jetzt ist der Sieg errungen. Und dann kommt die Isabel und sagt, hey Elia, ich will dich umbringen. Und er haut ab in die Wüste, Depression, zusammengeklappt, nichts geht mehr. Krass. Israel, bäm, die großen Wunder, Auszug aus Ägypten, Schilfmeer durchteilt, Essen vom Himmel, sogar Fleisch vom Himmel, alles top, 10 Gebote, mega cool. Dann lasst uns ein goldenes Kalb bauen. Absturz. Bäm. Miriam, Lobpreisleiterin, nicht nur hier im Zifat M, sondern damals auch im Volk Israel. Als die durch Schilfmeer durchgezogen sind, das erste Lobpreislied in der Bibel niedergeschrieben ist von Miriam. Super kurz, irgendwie nur Halleluja, Gott sei Dank oder so. Aber das erste Lobpreislied. Und dann stellt sie sich gegen Mose und gegen Gott. Johannes Markus, Neuen Testament, der war unterwegs mit Paulus und Barnabas und die waren in Zypern und haben Zeichen und Wunder gesehen bei ihrer Evangelisation. Mega krasse Dinge und dann wollen sie weitergehen aufs türkische Festland, also heute türkische Festland, dort weitermachen, in der Erfolgsspur bleiben und der sagt, ich gehe nicht mit, kein Bock mehr, geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ist nicht überliefert, hatte er Angst? War es ihm zu viel, zu stressig? Ja, mit dem Paulus ist schon ganz schön stressig, da kriegt man ab und zu auch mal Prügel und so. Auf jeden Fall, er wollte nicht mehr. Und wir merken in der Bibel, ich könnte noch eine lange Liste machen, gibt es ganz viele Senkrechtstarter, voll durchgestartet, mega cool. Und irgendwann bricht es ab. Bei manchen geht es dann weiter. Volk Israel ging es dann weiter, ja, da hat sich Gott dann offenbart und dann ging es nochmal richtig in die Tiefe. Bei Elia ging es weiter, bei anderen nicht. Von Miriam hören wir nie mehr und von Johannes Markus auch nicht mehr viel zumindest. Bei Elia, nimm mal den Elia raus, weil ich glaube, das ist so ein bisschen symptomatisch. Elia steht an dieser Mauer der Verzweiflung, die Isabel sagt, hey, wenn du dich noch einmal meldest, dann bringe ich dich um, dann sorge ich dafür, dass du nie mehr etwas sagen kannst. Und er bricht zusammen, er haut ab, verschwindet in die Wüste, fällt irgendwann nieder. Und die Leute, die so ein bisschen psychologisch geschult sind, sagen, der ist suizidal. Der ist kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Totale Depression. Und dann könnte man denken, dass Gott sagt, hey komm, Freund, hey komm, auf, wieder zurück, zeig's dir, Schnepfe, so, mach mal hin. Und was macht Gott? Er schickt einen Engel und der sagt zu Elia, trink, iss, schlaf weiter. Wow. Dann kommt der Engel nochmal. Trink, iss, schlaf weiter. Und irgendwann macht sich der Elia dann auf den Weg. Und er geht zum Horeb, zum heiligen Berg und erlebt dort eine tiefe Begegnung mit Gott. Steht von der Höhle und dann heißt es plötzlich, dann heißt es, dass alles auf einmal still wird. Und er merkt, Gott ist da. Und Gott redet mit ihm. Und dann schickt Gott ihn wieder zurück. Beruf mal einen neuen König hier in Israel. Beruf mal den König da in Syrien. Könige berufen. Einfach mal so. Wow. Was für eine Vollmacht, die der Elia bekommt. Dann nochmal loszugehen und dann einen neuen König zu berufen. Und dann auch im Nachbarland, wo ja eigentlich jeder denkt, da hat ein Prophet Israels gar nichts zu sagen, auch einen neuen König einzusetzen. Wow. Neue Kraft, neue Sendung, neue Berufung. Und wir merken, da scheint es in der Bibel so einen Rhythmus zu geben. Erst geht's hoch. Manchmal langsam, manchmal steil. Man ist auf der Erfolgskurve. Hier geht's immer hoch. Aber dann plötzlich, fast bei jedem Menschen in der Bibel, die Mauer. Dieser Ort der Wüste. Dieser Zusammenbruch, dieses geht nicht mehr. Und tatsächlich ist es nicht nur in der Bibel so, sondern wir merken, es scheint irgendwie so eine Wachstumsregel zu sein, die Gott in diese Welt hineingelegt hat. Die erleben wir eben nicht nur bei Menschen in der Bibel. Bin ja schon seit ein paar Jahren so als Hauptamtlicher unterwegs. Und es ist total spannend zu sehen, dass ungefähr so nach 7 Jahren bei ganz vielen Leuten plötzlich ein Wechsel kommt. Und da kann es natürlich ganz verschiedene Gründe geben und es ist auch keine feste Zahl mit den 7 Jahren, aber ungefähr so um den Dreh rum merkt man, da wechseln Leute sehr gerne. Ist mir auch so gegangen, als ich in der Kirchengemeinde war in Klebronn, nach 7 Jahren kam so in mir das Gefühl, jetzt ist es Zeit. Und das merke ich an vielen Stellen. Nach 7 Jahren irgendwie, man ist erfolgreich gestartet und dann wird es irgendwie anstrengend. Ist auch in Beziehungen so, wenn man verheiratet ist. Irgendwann wird es anstrengend. Ich weiß nicht, was das für eine Frau ist, die ich da geheiratet habe. Die ist auf einmal so komisch. Oder bin ich komisch? Oder sind die Lebensumstände, in denen ich bin, komisch? Aber das kann man auch auf den Job übertragen. Irgendwann, nach ein paar Jahren, denkt man sich, war es das jetzt? Bin ich jetzt irgendwie hier angekommen und es geht nichts mehr voran? Irgendwann kommt so ein Moment, wo es nach unten geht. Da kommt so eine Mauer, so eine Wüstenzeit. So eine Zeit, in der es schwierig ist. Und es scheint so zu sein, dass das normal ist. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für viele, die vielleicht an dem Punkt gerade stehen, entweder im Job oder hier im ZVM oder in seinem geistlichen Leben oder in einer Beziehung. Egal wo, in all diesen Ebenen ist es normal, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man denkt, schwer gerade. Vollkommen normal. Wie fühlt sich das an, wenn man an dieser Mauer steht? Vielleicht da mal ein bisschen tiefer zu gehen. Was früher Spaß gemacht hat, gibt mir plötzlich keine Energie mehr. Ich kann mich noch erinnern, als ich durchgestartet bin, die Predigen zum Beispiel, ja, das war so emotional. Ich predige und dann bin ich irgendwie auf Wolke 7 und es geht mir gut, oder als Lobpreiser, ja, boah, Lobpreis gemacht mit einem großen Team, was für eine Freude, oder sich irgendwo anders eingesetzt und man kommt energisiert raus, ja, oder aus einem Jungscharlager, wo man mitgearbeitet hat, oder Bauwoche Hirschhof. Was war das toll, miteinander was zu erleben, was zu machen und so. Aber irgendwann nach der 10., 11., 12. Bauwoche denkt man sich ja schon wieder, ist der gleiche Boden, den ich wieder putze. Es ist das Gleiche, was wir wieder machen, die gleichen Menschen, die da sind, könnte mal jemand anders kommen. Ach, und der hat schon wieder das Problem und der hat schon wieder das Problem. Und früher bin ich heimgefahren und hatte mehr Energie als vorher. Und jetzt fahre ich heim, mach da ehrenamtlich was und bin absolut exhausted. Fertig. Und denk mir, hä? Soll mir doch was bringen und nicht was kosten. Oder ich sehe den Sinn gar nicht mehr. Wieder mal, bringt doch gar nichts. Jetzt machen wir das zum 10. Mal und es kommt niemand mehr dazu. Gerade gibt es 2 Gruppen, Teenie-Gruppe, Kingsmen und Young Ladies. Und es ist so, dass da einfach wenig Kinder da sind. Sehr wenig. Und ich denke mir dann immer, wow, was für Mitarbeitende hier im ZVM, die nicht diese Frage stellen, oder die vielleicht schon diese Frage stellen, was macht es für Sinn, für 2, 3 Kinder was anzubieten, ist aber trotzdem machen. Aber diese Frage, macht es noch Sinn? Vor kurzem mit einem Pastor geredet, tolle neue Gemeindegründung, alles geht nach oben, alle sind begeistert, Gemeindegründungsphase. Dann hatten wir so ein Treffen von Gemeinsam für Stuttgart, wo wir mit mehreren Verantwortlichen in vielen Gemeinden zusammensaßen und plötzlich, naja, gerade ist es anstrengend, es geht nicht mehr so voran. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht. Daniel, du bist der Allerbeste. Danke. Toll gestartet. Macht es noch Sinn? Braucht es das wirklich? Weil man stellt mal diese Fragen. Stellt die Frage an sich. Bin ich der Richtige? Stellt die Frage an das Projekt. Und natürlich stellt man die Frage an diesen Gott. Hey Gott, gibt's dich eigentlich? Siehst du uns hier abzappeln? Merkst du nicht, da ist irgendwas schief? Fängst du nicht mal an, was zu tun? Auf einmal ist man vielleicht sogar bei ganz grundsätzlichen Fragen. Und dann kommen natürlich auch Enttäuschungen, Grenzen und hurra, hurra, Konflikte. Man startet in einem Mitarbeiterteam, alle sind on fire, richtig cool. Und dann geht es irgendwie nicht so voran. Und dann überlegt man sich, wer ist denn schuld? Warum funktioniert es denn nicht? Oder das hätte ich jetzt ganz anders gemacht. Und dann entstehen Konflikte. Aber die Konflikte können auch darin entstehen, dass ganz unterschiedliche Menschen was gemeinsam machen. Und solange eben ganz unterschiedliche Menschen was gemeinsam machen, was erfolgreich ist, ist alles super. Aber wenn es dann eben nicht mehr so erfolgreich ist, merken die Menschen plötzlich, wir sind ganz unterschiedlich. Ja, wie kann man denn mit dem zusammenarbeiten oder mit der? Hey, das geht doch überhaupt nicht. Und dann wird es einfach mal schwierig. Und ich glaube, diese Situation, an dieser Mauer zu stehen, das kennen wir alle. Und ich denke, es ist total normal. Absolut normal. Das gehört zu Gottes Plan, wie Wachstum geschieht. Da ist niemand schuld dran. Nee, das ist so Absicht. Was heißt es für uns dann? Wenn das so Absicht ist, dass da diese Mauer steht, dass da diese Grenze steht, dass es auf einmal blöd wird, dann heißt es für uns, Das ist die Einladung Gottes, standzuhalten und nicht zu gehen. Weil wer geht, wächst nicht. Das ist das Geheimnis. Wer geht, wächst nicht. Bleib stehen. Oh, wie Elia. Er hat sich nicht das Leben genommen und hat sich dann aufgemacht. Es war immer noch scheiße. Aber er blieb. Und nicht die Schuld bei anderen suchen. Und nicht gehen. Entweder innerlich gehen oder äußerlich gehen. Bleiben. Stehen bleiben. Total witzig, manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal liest man Bücher und man liest plötzlich zwei Bücher hintereinander und die reden plötzlich von dem Gleichen, obwohl man das nie erwartet hätte und man hat davon noch nie gehört. Ich habe zwei Bücher gelesen in der letzten Woche und gestern und da war von der Benediktsregel die Rede. Also der Benedikt war ein frommer Mann, der Klöster gegründet hat und der irgendwann so eine Klosterregel geschrieben hat. 300, was weiß ich, oder 400, oder also schon eine Weile her. Vor deiner Zeit. Und der Benedikt hat als einziger in so eine Klosterregel reingeschrieben, du bleibst an dem Kloster, in dem du eintrittst. Das heißt, man wusste, wenn man in ein Benediktinerkloster eintritt, dann wird man in diesem Benediktinerkloster auch bleiben. Wirklich. Die haben auch einen Friedhof. Also bleiben. Mein Forever. Du bleibst da. Und man fragt sich, warum hat der Benedikt es da reingeschrieben? Weil er gemerkt hat, es gibt ganz viele Mönche, die treten in ein Kloster ein und nach ein paar Jahren wird es schwierig. Der Abt ist scheiße, die Mitbrüder sind scheiße, die Arbeit ist scheiße, das Kloster ist scheiße, der Garten ist scheiße, das Essen ist scheiße. Was macht der fromme Mönch? Er geht. Im Nachbarkloster ist alles viel besser. Das Gras ist grüner, das Essen ist besser, der Abt ist netter, die Brüder sind toll. Etwa 5 Jahre lang. Was macht der fromme Mann? Er geht ins nächste Kloster. Und so hatte man Mönche, die von Kloster zu Kloster gezogen sind. Was ist passiert? Sie sind nie an den Punkt gekommen, wo sie diese Mauer ausgehalten haben. Bevor wir jetzt da noch ein Stück weitergehen, möchte ich eins noch sagen, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt so eine kleine Unterscheidung. Wenn es die Mauer ist, dann ist es wichtig, stehen zu bleiben. Benedikts Regel. Wenn es aber ein toxisches System ist, wenn da Missbrauch geschieht, wenn Menschen unterdrückt werden, Menschen kaputt gemacht werden, dann ist es absolut notwendig zu fliehen. Ja? Das ist ganz wichtig. Das darf man nicht irgendwie verwechseln, diese beiden Dimensionen. Wenn man merkt, hier werden Menschen kaputt gemacht, dann muss man auf jeden Fall raus. Das ist kein Ort, wo man bleiben muss, sondern das ist ein Ort, wo man zerstört wird. Aber da, wo man merkt, es wird einfach schwierig, und es sind immer noch die gleichen Menschen und keine Ahnung, die sind zwar blöd oder so, aber sie machen mich nicht kaputt. Da ist es vielleicht dran, tatsächlich zu bleiben und durch diese Mauer hindurchzugehen. Was heißt es, bleiben? Bleiben ist ja zunächst mal was Passives, einfach sich nicht mehr weiter bewegen, ja, das heißt zunächst mal bleiben. Und ich glaube aber, dass wenn man an dieser Mauer steht, und das ist ja auch irgendwie klar, man will ja irgendwie durch diese Mauer hindurch, und da muss man was tun. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Mauer eingerissen hat. Es steht, geht nicht so, indem man da hinsteht und sagt, so, Mauer, jetzt fall ein. So, Jericho, okay, 7-mal rumziehen und dann Posaunenchor einladen, keine Ahnung. Was, wie geht es? Paar Dinge und paar Gedanken dazu. Erster Schritt ist, die Situation einfach annehmen und sich dem stellen. Manchmal sind wir dann auch ziemlich gut zu sagen, ah nee, erst redet man es ja weg, es ist ja noch so wie früher. Und sondern nee, zu sagen, nee, das ist gerade wirklich doof. Und es macht mir gerade keinen Spaß. Und es gibt mir gerade keine Energie. Und es frustriert mich gerade. Und da hat mich jemand verletzt. Und das ist so. Das einfach mal annehmen. Ohne dass man da jetzt groß was draus macht, sondern einfach so, es ist so. Ja, so wie Gott bei Elia. Er liegt da in der Wüste, total platt. Und Gott sagt, ja, iss mal was und trink mal was. So ist es jetzt halt. Also, so ist es jetzt halt. Ehrlich sein und die Dinge zugeben. Gut, es mal aufzuschreiben, mit jemandem zu teilen, vor sich selber ehrlich zu werden. Und dann lesen wir in der Bibel ja ganz interessante Geschichten, dass es nie darum geht, dass alle Menschen immer happy sind. Wenn Gott dich beruft, beruft er dich nicht da hinein, dass es dir immer gut geht. Schau dir all die Großen an in der Bibel, die hatten alle ihre Zeiten, wo es richtig blöd war. Und es gehört zur Nachfolge dazu. War bei Jesus ja auch ab und zu mal blöd. Da mit dem Kreuz und so, nicht so happy. Und sie sagen, Jesus, wenn man dir folgt, wenn ich dir folge, dann gebe ich das Recht auf, dass es mir immer gut geht. Das ist nicht mein Recht, dass es mir immer gut geht. Mein Recht ist, dass ich geliebt bin, ja. Mein Recht ist, dass ich einen Vater im Himmel habe, ja. Mein Recht ist, dass Gott an meiner Seite ist, ja. Alles das. Aber, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Gehört dazu. That's it. Und ich glaube, jeder muss das auch mal sagen, okay, Gott, das war nicht der Deal, dass es mir immer gut geht. Dein Deal ist grundsätzlicher. Dein Deal ist, du bringst mich ans Ziel. Dein Deal ist, du bewegst etwas durch mich. Nicht happy-clappy, sondern tiefe Freude, die auch im Leid bleibt. Und ich gebe die Kontrolle ab. Ich gebe auch das ab, dass ich das verstehen muss. Das ist manchmal ziemlich heftig. Sagen, Jesus, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum du da keinen Segen drauf gibst. Ich verstehe nicht, warum da niemand dazukommt. Ich verstehe nicht, warum da keine Kinder dazukommen. Ich verstehe nicht, warum diese Arbeit gerade nicht wächst. Wir haben Bornholm-Freizeit ausgeschrieben gerade. Die letzten Jahre die Freizeiten, Jugendfreizeiten immer voll, immer voll, immer voll. Dieses Jahr erst 10, 11, 12, 13 Anmeldungen. Verstehst dich, Gott. Aber ich muss das nicht verstehen. Das ist nicht mein Business. Wenn es nach meinem Verständnis ginge, wäre die Welt eine Katastrophe. Und das Letzte, den eigenen Stolz ablegen. An meinem Wesen wird die Welt genesen. Nee. Nee. Jesus, ich lege das ab. Ich lege das ab, dass ich weiß, wie es gehen müsste. Ich lege das ab, dass ich weiß, wie die Situation sein müsste. Ich lege das ab, dass ich so toll bin. Ich lege das ab, dass ich die Welt retten kann oder das retten kann oder das retten kann oder Menschen retten kann oder dass ich so wichtig bin in diesem ZVM oder so unentbehrlich bin in meiner Arbeit oder. Ich lege das einfach mal und sagt Gott, du brauchst mich nicht. Nee. Alles, was du tun kannst, kann Gott auch. Glaubst du das? Und glaube ich auch sogar besser. Manchmal gibt es ja so eine Situation, wo sie sagen, hey Gott, mit mir hast du ein richtiges Schnäppchen gemacht. Du hast echt gut was an mir verdient. Manche sagen sogar nicht nur ein Schnäppchen, sondern ein Schnapper. Noch mehr, gell? Ah, das abzulegen. Und zu sagen, hey, was ich habe, ist eigentlich Gott. Er ist mein Teil. Er ist mein Glück. Er ist mein Leben. Und auf einmal verstehen wir die Psalmen, wo das ganz, ganz oft vorkommt. Du bist mein Glück. Du bist mein Schutz. Du bist mein Heil. Du bist mein Leben. Wenn ich nur dich habe, brauche ich nichts anderes. Immer wieder kommen diese Sätze in der Bibel, in den Psalmen. Und das sind Menschen an Mauern, die das beten. Das ist doof. Das war nicht der Plan. Die Folie hier war der Plan. Was ist hinter der Mauer? Jetzt habe ich euch ja so viel Scheiße erzählt über das, was vor der Mauer ist. Und wenn man an dieser Mauer arbeitet, was ist hinter der Mauer? Elia, neue Berufung, neue Vollmacht. Hinter der Mauer ist echte Gnade, statt religiöser Leistung oder Perfektionismus. Hinter der Mauer ist ganz viel Gnade. Hinter der Mauer ist Großzügigkeit. Es muss nicht so gehen, wie ich das denke. Es kann auch ganz anders gehen. Menschen, die da durchgegangen sind, sind Menschen, die aus der Gnade leben. Nicht aus ihrer Leistung, nicht aus dem, was sie können, sondern aus dem, was Gott kann. Menschen, die da durchgegangen sind, sind großzügig geworden, weil sie merken, nobody's perfect. Und ich bin der Erste. Können Schwächen von Fehlern und Fehler von anderen akzeptieren und noch viel schwieriger die eigenen. Weil die sind manchmal die härtesten. Und Menschen, die da durchgehen, sind auch Menschen, die geduldig sein können. Weil man weiß, Gott geht seinen Weg. Und es ist nicht mein Tempo, das entscheidend ist. Und die können geduldig mit sich selber sein und die können geduldig mit anderen sein. Der echte Frieden liegt dann nicht mehr an den Umständen, sondern ist etwas, was an sich da ist, was Gott schenkt und nicht, was ich machen muss, was ich empfinden muss. Sondern ganz und gar Gottes Gabe. Und wenn man ehrlich ist, sehen wir uns, glaube ich, alle nach dem. Mit solchen Menschen wollen wir zusammen sein. Und solche Menschen wollen wir auch sein. Und so wollen wir auch mit Gott leben. Und deswegen möchte ich dir, egal an welcher Stelle, in welcher Situation in deinem Leben du gerade an so einer Mauer stehst, Mut machen, die Benediktsregel einzuhalten und vor dieser Mauer zu bleiben. Und diesen Weg zu gehen, dich selber loszulassen, um da durchzukommen. Um Mensch zu werden, der aus der Gnade lebt, der großzügig sein kann, der geduldig sein kann. Es geht nicht darum, gute Zeiten zu erleben, das ist nicht unser Ziel, sondern immer mit einem guten Gott zusammen zu sein. Das ist es. Das ist das Ziel. Und das ist uns verheißen. Alle Tage, alle Nächte. Es ist nicht verheißen, dass du jede Nacht gut schläfst, weil du im Frieden bist und alles happy-clappy ist. sind nicht verheißen. Aber Gott ist in jeder schlaflosen Nacht dabei. Und er beweist dir in diesen Zeiten, du kannst dich auf mich verlassen. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Jesus, du siehst, wo wir vielleicht an Mauern stehen gerade in unserem Alltag, vielleicht in der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht in der Ehe, in der Beziehung, vielleicht in der ehrenamtlichen Mitarbeit hier im CVM. Ich weiß es nicht, wo du uns gerade an so eine Mauer hinführst. Aber Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg nicht gehst, um uns weh zu tun oder um uns irgendwie Schlechtes zu tun, sondern dass du uns einlädst, an diesen Stellen in die Tiefe zu wachsen. Und ich möchte dich jetzt auch bitten für jeden, der versucht ist, zu gehen, den Platz zu wechseln. Wir wollen uns auf dich ausrichten jetzt. Wir wollen dir nochmal neu sagen, dass wir dir vertrauen, dass du gut bist, dass wir stehen bleiben wollen. Amen.